Dann hallo und herzlich willkommen zum Retail News Flash, dem Format, in dem Heidi Wolfgang und ich alle zwei Wochen die spannendsten News rund um den internationalen Handel zusammenfassen und mit unseren verschiedenen Backgrounds auch kommentieren. Mein Name ist Anna Hegenbart und ich bin seit mittlerweile 6 Jahren in der Immobilienbranche tätig, arbeite dafür in den großen Eigen-Destinations. War 4 Jahre bei Uni Bayerodamco, wo ich ein großes Projekt in Berlin betreut habe und bin jetzt seit über 2,5 Jahren bei MacArthur Glenn, unter anderem für unser Designer-Outlet in den Niederlanden in Roermond zuständig. Wir haben heute wieder spannende Themen. Wir fangen immer an mit einem kurzen Update zu Corona-Einzelheiten im Handel. Was hat sich getan die letzten 2 Wochen? Was gibt's Neues? Dann schauen wir uns auch immer Zahlen an, Finanzkennzahlen, Schließungen, Öffnungen. Heute werden wir erfahren, dass dem deutschen Verwaltungsgericht eine größere Klagewelle droht. Wir schauen uns das Kundenverhalten an in und nach der Pandemie und Quartalswerte von Douglas. Wir haben auch immer ein Thema der Woche. Diese Woche ist Virtual Closing, also das virtuelle Bekleiden, nachdem Luxusmarken da schon wirklich vorangeschritten sind. Starten da jetzt auch, sage ich mal, mehr Mainstream-Marken in diese Richtung, über Gaming etc. Und wir haben auch wieder sicherlich ein paar kuriose News für euch. Ich würde sagen, Wolfgang und Heidi, ihr stellt euch auch kurz vor für alle Zuhörer, die uns oder euch noch nicht kennen, auch im Podcast. Und dann können wir auch direkt loslegen.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Heidi Gritz und Architektin und seit vielen Jahren im Bereich Ladenbau tätig, auch für sehr viele globale Brands in den vergangenen Jahrzehnten im Einsatz gewesen, international. Und ja, bin voller Leidenschaft beim Thema Handel, online und offline, mit der Verbindung der 5 Sinne, basierend eben und für die Brand-DNA und Zielgruppe zuständig. Wolfgang, bitte stell du dich vor.
Ja, danke Heidi und Anna. Mein Name ist Wolfgang Krugmann. Ich bin der ehemalige Einzelhändler unter uns dreien. Jetzt mache ich andere Dinge, aber ich vertrete immer noch den Einzelhandel inhaltlich und mit großem Herzen. Unter anderem in meinem Podcast als Retail-Talker, aber auch so wie heute hatte ich die Gelegenheit, auf einem Kongress über Innovationen im Handel zu sprechen und da einiges vorzustellen, was ich im Podcast schon gesehen und gehört habe und gemacht habe, aber auch das, was wir hier bei den Retail News schon an News hatten, habe ich dort nochmal zusammengestellt. Naja, sag mal, das Gute ist, dass es vermutlich jetzt in ganz vielen Bundesländern zum Wochenende losgeht mit Öffnungen oder beziehungsweise mit weiteren Eröffnungen, weil es sind ja schon einige Bundesländer, die Geschäfte eröffnet haben. Das Schlechte ist für die Kunden, es ist immer noch ein bisschen unübersichtlich, wer genau was und wo man das darf, aber das wird innerhalb der Bundesländer kommuniziert und ich denke, das machen die Kunden auch, dass sie sich dann erstmal lokal in den Medien informieren. Aber das gibt dann Bundesländer, da wird das erlaubt, ohne Testen zu shoppen. Andere Bundesländer verlangen noch den Test, andere verlangen eine Zugangs-App. Nichtsdestoweniger trotz gibt es eine große Klagewelle, weil die Einzelhändler sich entschlossen haben zu klagen. Denn Gastronomiebetriebe, Hotelbetriebe haben große Unterstützung bekommen, teilweise 75% des Umsatzes, den sie im letzten Jahr gemacht haben. Und Einzelhändler haben nur eine Kostenpauschale bekommen. Und dagegen wehrt man sich, weil man das als ungerecht empfindet. Und ich muss auch sagen, also ich kann das zum Teil nicht verstehen, wie schlecht sozusagen die Einzelhändler behandelt werden. Das unterstreicht für mich wieder, dass die Lobby da einfach keine gute Arbeit geleistet hat und die Politiker offensichtlich denken, das Einzige, was zählt, sind Lebensmittelhändler, Drogeriemärkte und anderes und Bücher und Friseure, aber alles andere hat irgendwie keine Bedeutung, wird weder unterstützt noch geöffnet. Also das tut mir wirklich leid, was da für die Händler zu machen ist und ich finde das auch korrekt, dass man da jetzt sagt, okay, wir müssen das mal gerichtlich klären lassen. Auch die ECE als Shoppingcenter-Betreiber ist stark betroffen, weil sie zumindest auf 150 Millionen Euro Miete bei ihren Mietern verzichtet hat. Und die gehen natürlich direkt, landen die unten im Ergebnis. Das ist sehr großzügig. Aber unter uns gesagt, auf der anderen Seite bleibt wahrscheinlich auch nicht viel übrig, weil man möchte seine Mieter nicht verlieren und muss denen irgendwo entgegenkommen, in welcher Form auch immer. Und ich weiß, ihr habt das ja auch gemacht, Anna. Das hat die ECE jetzt in ihrem Ergebnis stark getroffen. Nichtsdestoweniger trotz investiert die ECE weiter in Bürohäuser und jetzt vor allen Dingen auch in Hotels.
Natürlich bei uns, bei MacArthur Glenn, sind wir den Marken stark entgegengekommen im letzten Jahr mit einem Ganzjahrespaket, das aufgebaut war auf die diversen Quartale. Und jetzt auch in diesem Jahr mussten wir nochmal tätig werden, weil natürlich wollen wir die Mieter nicht verlieren. Es werden eh noch einige Insolvenzen eintrudeln. Da musst du dann wirklich schauen, dass du natürlich auch dann deine Flächen bespielt hast und natürlich auch für das partnerschaftliche Verhalten mit deinen Mietpartnern, dir dann das auch für die Zukunft sicherst.
Ja, dann gab es jetzt hier eine Studie über die Art und Weise, wie die Deutschen bezahlt haben in der Pandemie. Und da sind die Cash-Zahlungen zurückgegangen. Ich muss aber allerdings sagen, es wurden immer noch, der größte Teil wurde in Cash bezahlt, was ich manchmal nicht ganz nachvollziehen kann, denn die fast alle in der Bevölkerung haben zumindest eine EC-Karte, einige haben eine Kreditkarte, die mobilen Payment-Systeme gibt es ja auch. Aber man sieht das ja immer wieder, dass dann trotz Schlangen die Leute da an ihrem kleinen Portemonnaie sitzen und da die Cents und Euro-Stücke rauskramen, um zu bezahlen. Das finde ich manchmal etwas ungewöhnlich. Das kennt man aus anderen Ländern gar nicht. Der Kreditkartenanteil, wie gesagt, in Deutschland ist immer noch bei einem sehr, sehr geringen Teil, weil man das Bargeld schätzt und weil auch 15 Millionen Deutsche auch gar keine Kreditkarten bekommen. Ja. Wenn wir mal in die Nachbarländer gucken, was tut sich oder was hat sich getan, nachdem man die Corona-Krise sozusagen zu einem bestimmten Punkt gebracht hat und die Läden wieder aufgemacht haben. Das Kurioseste finde ich eigentlich in den USA. Da gibt es jetzt so ein Maskenwirrwarr, heißt also, das entscheiden Bundesländer, also die Bundesstaaten, und es entscheiden aber eben auch die Filialisten selber, was sie machen. Und in New York zum Beispiel hat auch entschieden, dass man Masken nicht mehr tragen muss, wenn man doppelt geimpft worden ist oder wenn man ein Genesener ist. Wie man das auf der Straße kontrolliert, das bleibt für mich ein Rätsel. Ja, UK hat seit 12. April wieder geöffnet, die Läden. Und da ist die Kundenfrequenz im Verhältnis zu 2019 immer noch um 40% niedriger. Aber es gibt ein deutliches Plus zu 2021. Da war ja in der Zeit auch eine Öffnung möglich. Was man auch beobachten kann, dass in dem ersten Monat der Onlinehandel leicht rückgängig war. Also die Kunden haben sich gefreut, dass sie wieder offline einkaufen konnten. Deshalb ist es online etwas zurückgegangen, aber nur um 7%. Also die Kunden kommen offensichtlich zurück. Das ist ganz klar positive Botschaft. Kaufen gerne ein, sind große Bons gemacht worden. Aber trotzdem ist es noch nicht in dem gleichen Umfang wie vor der Pandemie. Also das ist wahrscheinlich auch damit etwas, womit wir in Deutschland rechnen und Deutschland und Österreich rechnen müssen.
Ja, auch in den Niederlanden Maskenpflicht in unseren Outlets, obwohl es ja auch draußen ist, also ähnlich wie in Italien, aber zumindest dann nicht auf der Straße. In den Niederlanden hat ja der Handel wieder am 28. April eröffnet, inklusive dem Geschwisterchen Gastronomie. Die Außenterrassen dürften in den Niederlanden aufmachen bis 18 Uhr. Unser Designer-Outlet Unremont und Rosendahl haben da natürlich wirklich sehr schön davon profitiert. Es war auch genau die Ferienzeit in diesem Zeitraum. Das heißt, wir sind wirklich verglichen zu 2019er Zahlen footfall- und umsatzmäßig sehr gut dagestanden, auch wenn es jetzt keine Like-for-Like-Wochen waren, weil es, wie gesagt, Ferienperiode waren. Aber rot waren die Zahlen nicht, sagen wir mal so. Mhm. Jetzt dürfen die Restaurants mittlerweile wieder bis 20 Uhr geöffnet sein, draußen in den Niederlanden. Das freut ja sicher dann auch einige, weil gerade um 18 Uhr ist dann irgendwie auch eine komische Zeit, dann will man sich nach der Arbeit vielleicht nochmal auf ein, zwei Bierchen hinsetzen. Das kann der Niederländer jetzt auch machen. Das bringt wirklich neuen Schwung. Ich merke schon, die Marken kommen wieder auf einen zu, die wollen Termine machen. Man kann jetzt wieder die Center anschauen. Also da ist jetzt wieder viel Bewegung auch da in meinem Bereich drinnen, was Neuvermietung angeht. Da wird sich sicher jetzt noch einiges tun. So viel zu Corona-News und Updates. Wir haben leider auch wieder natürlich ein paar Schließungen dieses Mal zu berichten. Ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht nur Corona-bedingt. Wir hatten das ja in Deutschland schon mit Galeria Karstadt und Kaufhof. Auch andere Department-Stores, die am Struggeln sind, natürlich auch schon vor Corona, wie gesagt. Das britische Kaufhaus Debenhams hat jetzt auch seine Filialen geschlossen, nach 243 Jahren. Und it's another milestone in the department industry. So wie die aufgestellt waren, geht es halt nicht weiter. Und leider ein anderes Department Store, das Geschichte ist.
Ja, andere schlafen auch nicht. Wir hatten ja schon mehrfach gesprochen hier über Gorillas und Flink, die viel Geld eingesammelt haben und Lebensmittel innerhalb von 10 Minuten nach Hause liefern wollen. Die Firma Picnic macht das auch innerhalb von 20 Minuten und wird für Edeka das ja übernehmen. Und jetzt hat hier der Lieferkonzern Delivery Hero, der sich aus Deutschland namentlich zurückgezogen hat, geplant, auch wieder einen Neustart zu machen unter dem Namen Foodpanda und dann vor allen Dingen Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs bis an die Wohnungstür bringen. Ja, also das ist ein Markt, in dem sich unheimlich viel tut, mit schnellen Belieferungen auch. In Hamburg hat sich hier so etabliert, sich gerade ein neues Unternehmen, habe mich angeschrieben, ob ich als Fahrradbote für die tätig werden möchte. Ja, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich, weil ich ein Fahrrad gepostet hatte auf Instagram, ich kann es ja nicht sagen. Die würden mir ein E-Bike zur Verfügung stellen und dann Medikamente nach dem gleichen Prinzip innerhalb von 10 Minuten nach Hause an die Tür liefern. Das wäre natürlich ein Gamechanger, wenn ihnen das gelingt. Aber ich sehe ja, wenn du in eine Apotheke gehst und kriegst ein bestimmtes Medikament nicht, dann besorgen die das auch und wahrscheinlich besorgen die das da aus den gleichen Quellen, aus dem Großhandel und liefern das dann aber nach einem bestimmten Schema sehr schnell aus. Die Firma Douglas, da hatten wir schon mal über die letzte Jahresentwicklung gesprochen und die haben jetzt hier ihr erstes Quartal vorgestellt, hatten einen Umsatzrückgang zwar von 12,5% zu verzeichnen, das liegt aber hauptsächlich daran, dass sie im Filialgeschäft ein Minus von annähernd 50% verkraften mussten, während das E-Commerce-Geschäft um 75% gestiegen ist in diesem Quartal. Und wenn man jetzt hier eine Summe nimmt, dann haben die über eine 1,1 Milliarden Umsatz gemacht im E-Commerce bereits und haben vor, das im Geschäftsjahr auf mindestens 1,3 Milliarden hochzubringen. Das ist die Prognose, die sie abgegeben haben. Und der CEO Tina Müller, die hat eben mit Vanessa, ich komme gar nicht auf den Nachnamen, den Bereich E-Commerce angeschoben, sind auch mit viel Geld durch neue Geldgeber ausgestattet worden und sagt eben, die Strategie trägt Früchte. Was in dem offiziellen Geschäftsbericht nicht verschwiegen wird, dass gleichzeitig bis 2022 500 Douglas-Geschäfte zugemacht werden. Ja. 60 davon in Deutschland dass die Douglas-Geschäfte sozusagen mit der gleichen Plattform dann betrieben werden wie das Online-Geschäft, um einfach sozusagen nur noch ein System zu haben. Ich habe mal so eine kleine Rechnung gemacht. Also ein Douglas-Store macht im Schnitt 1 Million Euro Jahresumsatz. Bei 500 Schließungen heißt das also, dass Douglas 500 Millionen Euro Umsatz verlieren wird durch die Geschäfte. Wenn man auf der anderen Seite aber sieht, wie stark der Umsatz gestiegen ist im E-Commerce-Bereich, dann müsste der dann quasi da nochmal um 40% oder annähernd 50% steigen, dann würde man die Verluste aus dem Ladengeschäft damit kompensieren können. Und wenn die Rechnung aufgeht, dann muss ich sagen, ja, dann hat sich das, dann war das die richtige Entscheidung. Das hat halt einmal sehr viel Geld gekostet und wahrscheinlich auch mit sehr viel Unruhe verbunden bei den Mitarbeitern, die ihren Arbeitsplatz in diesen 500 Stores verlieren. Aber möglicherweise finden die ja in anderen Stores eine Weiterbeschäftigung oder aber in dem E-Commerce-Bereich, das kann ich nicht beurteilen. Aber das ist eigentlich aus meiner Sicht etwas, was man an sehr viel mehr Stellen als nur bei Douglas sehen wird in Zukunft. Ne? E-Commerce wird mit aller Macht getrieben und dafür muss das Filialgeschäft sozusagen bereinigt werden, um die Stores, die man schließen kann und muss, weil sie kein Geld verdienen. Von Europa rüber auf die britische Insel nach London zu Selfridges.
Ganz genau, Wolfgang, ganz genau. Und zwar mit einem neuen Konzept. Selfridges geht neue Wege. Und zwar folgende. Nachdem die jungen Leute sehr heiratswillig sind, in Großbritannien heiraten jährlich fast 200.000 Leute, also 200.000 Hochzeiten, so muss man sagen. Und 260.000 haben wegen der Pandemie jetzt nicht heiraten können. Jetzt hat sich Selfridges natürlich etwas überlegt und bietet jetzt im Sommer Hochzeiten an. Das Ganze schaut so aus, also sie haben ja schon begonnen, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, andere Wege zu gehen, haben auch ein Kino implementiert etc. und versuchen jetzt eben diese Hochzeiten in einem besonderen Ambiente anzubieten. Drei unterschiedliche Pakete sind verfügbar. Die heißen wie zum Beispiel Just the Two of Us für vier Personen mit Kino und Popcorn, also die, wenn man so will, Low-Budget-Variante. Earth Lovers finde ich persönlich ganz nett, dürfen 20 Leute eingeladen werden. Da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es um Vintage. Also da leiht man sich dann die Hochzeitskleidung und bekommt dann auch cool. Ein tolles Drei-Gänge-Menü mit lokalen Zutaten im Restaurant. Und das finde ich schon ganz cool. Und das Dritte ist All Out Extraordinary, auch wieder so bis zu 20 Personen. Und da ist dann ein Komiker und Drag Queen Johnny Wu als Moderator mit auch herrlichen Menü, natürlich in einem privaten Speisesaal und ein hauseigener DJ sorgt für die musikalische Unterhaltung. Also man merkt schon, personalisieren und neue Wege gehen ist überall auch ein Thema, auch im Offline-Handel.
Ganz super geniale Idee. Also das kann man erst einmal auch super inszenieren dann natürlich über soziale Medien. Das ist schon alleine per se ein Marketing-Effekt. Wenn man jetzt noch sich bedenkt, wie viele Hochzeiten sich tatsächlich aufgestaut haben, die gar nicht mal abgefrühstückt werden können von den letzten Jahr, haben die da wirklich diese Nische genutzt und bringen dann nochmal einen neuen Schwung rein und auch dann wirklich mit dem Vintage, dass man sich dann da die Hochzeitskleider borgen kann und da wirklich sein Event dann in dem Kaufhaus gestaltet. Finde ich genial. Danke, dass super. Du diese News rausgesucht hast.
Nein, ich finde es auch insofern super, weil man merkt ja auch, wenn man Social Media Posts durchliest, viele verschieben jetzt schon das zweite Mal, weil alles so ungewiss ist. Wenn man jetzt in so einer Art und Weise Vintage zum Beispiel heiraten könnte, dann ist das natürlich auch sehr budgetfreundlich. Man kann dann natürlich etwas opulenter oder größer in ein paar Jahren diese Festivität nachholen und für alle eine Win-Win-Situation, würde ich
sagen. Definitiv. Ich habe zwar keinen Mann, aber sonst hätte ich es mir überlegt. Finde ich echt lustig.
Ganz genau. Cool. Bist kein
Einzelner. Wie lange geht die Aktion, Heidi? Ah, Sommer. Gut, das wird knapp.
Sommer.
Sommer.
Das wird knapp. Ja, dann habe ich noch herausgesucht, Walmart hat ein Startup gekauft, Seekit. Und zwar geht es darum, dass es eine Plattform ist für virtuelle Umkleidekabinen, wo man dann den Kunden natürlich ein viel besseres Erlebnis bietet, wenn sie online kaufen. Die Artikel, die sie hier anbieten, zuallererst sind aus dem Sortiment von Marken wie Free People oder Champion und Levi's zum Beispiel. Und wie macht man das jetzt? Zum einen können die Kunden jetzt ein Foto von sich hochladen. Das ist der eine Weg.
Ja, cool.
Oder aber es gibt natürlich auch Fotos von Personen unterschiedlichster Statur, Größe etc., wo man dann den am nächsten für sich passenden Typus auswählen kann. Und da kann man sich dann die Outfits, die man ausgewählt hat, eben auf dieser Figur ansehen. Zikit ist ein Unternehmen, also das kommt aus Israel und ist von Frauen gegründet worden. Das finde ich auch ganz toll und hat schon einige Tests hinter sich. Also große Top-Marken und Einzelhändler haben diese Startup schon getestet und Walmart hat es jetzt dann für sich entschieden und gekauft.
Super. Da merkt man wirklich, da würde ich dann auch gleich anschließen, weil unser Thema der Woche ist ja auch virtuelles Bekleiden mit Avataren. Das macht ja nicht nur jetzt, sage ich mal, die Luxusmarken, sondern du wirst auch noch gleich mal über Zara berichten. Die Woche ist aber auch rausgekommen, nämlich der Gucci Garden. Und zwar nach der erfolgreichen Multimedia-Ausstellung kann man das schon nennen, Gucci Garden in Florenz. Genau, muss ein bisschen vorscrollen, genau. Hat Gucci da wirklich seine meistgesehensten oder seine ja, wichtigsten Kampagnen da ausgestellt in einer Show. Und das, was da in Florenz jetzt so erfolgreich war, haben die jetzt auch virtuell ausgestellt. Diese ja, Vernissage ist so aufgebaut, dass es verschiedene ja, Räume gibt, die auch ja, aus verschiedenen Themenwelten dann bestehen. Und so wie auch in Florenz ging, die Idee war da, diese Gucci Archetypes, also diese Archetypen herauszunehmen, auf denen wirklich basierend alles erschaffen wird und von denen auch alles ausgeht. Also das ist dann so die Gucci-Basis sozusagen. Und darauf basieren dann ja dann eben auch die Kampagnen, die dann eben die Themen in diesen Räumen sind. Und sobald man den Gucci-Garten betritt, jetzt den virtuellen, der jetzt seit 17.05. für 2 Wochen offen ist, wird dein Avatar erhellt, also der wird dann so geshadet und soll dann wirklich wie ein neutrales Mannequin darstellen. Das heißt, es gibt kein Geschlecht und kein Alter und es soll uns daran erinnern, dass wir alle als ja, Blank Canvas, sagen sie, also so als nackte Leinwände zur Welt kommen. Und dieses ja, neutrale Mannequin wandert dann durch den Garten, durch die verschiedenen Themenwelten und das macht ja jedes Avatar, wie sonst auch jede Live-Person für sich in einer anderen Reihenfolge, nimmt andere Erfahrungen auch mit und der Avatar absorbiert dann in diesen Räumen auch jeweils andere Teile, andere Farben, andere Erinnerungen und verlässt diese Reise und diese Ausstellung dann als eine einzigartige Kreation. Und so ist dann auch der Avatar dann auch gekleidet und kreiert wie ein eigenes Kunstwerk. Finde ich super spannend und inspirierend von der Idee. Ist gelauncht über die Roblox-Plattform, ja, mit der Gucci da jetzt zusammengearbeitet hat und ist, wie gesagt, für 2 Wochen online. Muss ich mal schauen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es da Eintritt zu zahlen gibt, aber würde ich mir definitiv auch mal anschauen wollen und da als Mannequin durch den Garten spazieren.
Ja, aber cool, ist wirklich eine super Idee. Also dieser Chamäleon-Effekt, ja, sehr, sehr spannend. Also,
wie sieht das bei Zara aus? Sie machen das ja da auch mit einem Videospiel. Ist das auch ähnlich inspirierend oder wie haben Sie sich da ins Videospiel verkauft?
Zara ist ganz anders. Also Zara ist ja eine, ja, geht ja seit jeher andere Wege, ohne TV-Werbung, ohne Plakatwerbung. Die Inditex-Gruppe hat sich da ja immer dagegen entschieden. Und jetzt versuchen sie jetzt an die jüngere Zielgruppe heranzukommen. Und wie machen sie das? Sie machen das eben mit dem Videospiel. und Pacific Game. Und da geht es wieder nicht jetzt um den Verkauf per se, sondern da geht es darum, dass man eben die Zielgruppe anspricht, dass man sie gewinnt. Der Shopper, der reist da halt herum und man kann da offenbar unterschiedliche Länder bereisen und sich überall was mitnehmen, Kleidung sammeln und Hindernisse ausweichen. Also ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, wo es so Computerspiele gegeben hat, wo man so ausweichen musste, also die haben noch ein bisschen anders ausgeschaut, aber das war schon lustig. Also dieses Spielen und ich glaube schon, dass die jungen Leute da affin sind und dass man sie da gut ansprechen kann. Burberry hat ja letztes Jahr ja das auch schon gemacht. Die haben ein Surf-Videospiel als Teil von der Kampagne, also ihrer Monogrammkampagne lanciert. Ich glaube, die Kendall Jenner hat das präsentiert damals. Also alle also scheinen sich da oder viele scheinen sich da jetzt auf dieses Thema zu stürzen.
Ich habe nämlich eine sehr spannende Studie mir angeschaut, die von Kearney rausgekommen ist über das Kaufverhalten von Gen Z. Gen Z sind ja die 1997 bis 2012 Geborenen. Und aus der hat man wirklich einige Lehren für den Retail auch ziehen können, weil diese Generation sich scheinbar auch sehr mit der emotionalen Gesundheit auseinandersetzt. Und da ist eben auch gerade dieser Gaming- und Social-Media-Effekt wichtig. Also die sind sich dadurch auch, die sind sich bewusst, dass die sehr viel Zeit auf sozialen Medien, vorm Laptop und in Games verbringen. Und deswegen zieht diese Studie auch diesen Schluss daraus, dass die Store Experience als USP und als Differenzierungsmerkmal umso wichtiger ist für diese Generation, weil die wollen halt dann auch was erleben. Die sagen dann, okay, wir brauchen nicht mehr diese Endless Aisle. Das fand ich jetzt nämlich spannend, weil ja auch viele jetzt in diese Richtung, ich nutze nicht den Begriff Omnichannel, weil den kann eh keiner mehr hören, No-Channel, dass das Zeitverschwendung ist für die Gen Z, weil die wollen nicht mal dann einkaufen dann online. Die Gen Z, die würdigen wirklich eine adäquate Kuration im Laden.
Also was das Kuratieren anbelangt, das ist sowieso eine ganz wichtige Maßnahme, ja, um das auf seine Kundengruppe, das Sortiment zuzuschneiden.
Und was ich auch sehr spannend fand, also das Dritte, also die Studie ist ja länger, was ich da jetzt so rausgezogen habe, ist, dass diese Gen Z auch nicht bereit ist, sage ich mal, wie es jetzt vielleicht andere Generationen davor sind, für Nachhaltigkeit und eco-friendly mehr Geld auszugeben. Das heißt, für die ist das wirklich dann schon entweder Voraussetzung oder im Preis drinnen, aber die würden da jetzt nicht mehr Geld dafür zahlen, wenn sie jetzt die Wahl hätten zwischen zwei Produkten, sei es nachhaltig. New York Fashion Week fand ich nur nochmal einen interessanten Hinweis, dass die, sage ich mal, im September wieder ihre normale Fashion Show planen. Einerseits digital und andererseits auch wieder mit physischem Publikum. Ich finde, das geht einfach wieder in die richtige Richtung, dass man sagt, es ist jetzt nicht nur noch alles digital, wie wir es ja auch die letzten Wochen berichtet haben, Breuninger und andere Fashion Shows, wo es ja pur digitally war. Jetzt macht man einen Mix aus beiden, wie es jetzt sicherlich auch in Zukunft, jetzt natürlich verschnellert durch die Pandemie auch in Zukunft sein wird. Und um auch nicht nur digital zu bleiben, Heidi, genau, jetzt können wir vielleicht kurz den neuen KT Flagship Store zeigen, den ich auch super gelungen fand. Der hat in Singapur Marina Bay aufgemacht auf 2 Etagen und 535 Quadratmetern. Man hat wirklich den Eindruck, man ist in einem Luxus-Apartment. Und der vereint diese französische Art de Vivre von den französischen Architekten, der das entworfen hat, nämlich Bruno Moinard, auch mit den kulturellen Aspekten der Gartenstadt Singapur. Und da merkt man auch wieder, wie wir auch in den letzten Retail News Flash berichtet haben, die Luxusmarken setzen darauf oder generell die Stores. Natürlich wollen sie ESCI widerspiegeln, aber auch, wie wir gesehen haben, Louis Vuitton, Gucci in Ginseng in Tokio, haben immer auch nur wirklich ihren eigenen Stil in diesem Store und referieren da auch wirklich zu den Gegebenheiten der Stadt, um da auch diesen lokalen Community-Aspekt dann im Store-Design mitzuspiegeln. Im ersten Stock gibt es dann da alle typischen Cartier-Produkte zu finden und im zweiten Stock auch ähnlich, wie wir es schon bei den anderen Luxusmarken gesehen haben, geht es dann über zu High-End-Jewelry und zu Einzelstücken und man findet auch wieder so einen eigenen VIP-Salon für ja dann seine privateren Zwecke, wo man dann nochmal den teuren Schmuck dann wahrscheinlich finden kann und wieder natürlich gemütliche Rückzugsorte.
Ja. Ja, ich finde sowieso, dass die Luxusmarken, die geben unglaublich Gas im Moment, natürlich noch mehr in Asien als in Europa und in den USA, aber weil da die Märkte schon wieder auf sind und da viel Geld ist, aber die setzen ganz deutliches Zeichen, sich von dem Mainstream abzusetzen und wieder sozusagen in so eine führende Rolle zu kommen, die sie früher mal inne hatten und dann waren die Mainstream-Leute und Firmen, H&M, Zara, Primark, die waren alle schnell und haben kopiert, aber jetzt, denke ich mal, sind die wieder in einer Lead-Position und versuchen, sich deutlich zu unterscheiden.
Dazu kann ich natürlich noch etwas berichten, und zwar, wir sind in Asien und da bleiben wir noch ganz kurz, bitte. Und zwar eine Wanderausstellung hat Louis Vuitton ins Leben gerufen, 2020 gestartet in Wuhan. Wir alle kennen seit 2020 die Stadt Wuhan auf der ganzen Welt. Diesmal ging es da los mit einem, mit einer Besonderheit, wenn man so möchte. Das Ganze nennt sich C. Louis Vuitton und ist eine Mischung aus archivierten Objekten aus der Heritage Kollektion, aber auch natürlich moderne Inspirationen werden da zusammengebracht. Aktuell ist diese Ausstellung in Hangzhou, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, dauert noch bis zum 20.06. und man kann sich das dann dort ansehen. Und man möchte halt den Besuchern die Möglichkeit geben, diese digitalen Erlebnisse, dass man durch digitale Erlebnisse in die Welt von Louis Vuitton eintauchen kann.
Wolfgang, haben wir heute auch noch irgendwas Kurioses zum Abschließen aus deiner Kuriositätenkiste? Hast du das mitgebracht?
Ja, ehrlicherweise nicht sehr viel. apropos Luxus und Gegenpol, also H&M hat sich auch was ausgedacht, was ich kurios finde für einen Reseller, für einen Retailer besser gesagt. Also als Reaktion darauf, dass die Menschen keine Anzüge mehr kaufen und nicht allzu viel Geld ausgeben wollen. Wenn Sie mal ein Vorstellungsgespräch haben, kann man sich jetzt bei H&M 24 Stunden lang in UK, da hat das angefangen im April und jetzt auch in den USA, einen Anzug ausleihen unter dem Titel One Second Suit. Ja, und dann geht man mit seinem geliehenen Anzug zum Vorstellungsgespräch und wenn man den Job hat, gibt man den wieder zurück und ich weiß nicht, wie die das genau abrechnen, aber man hat auch die Möglichkeit, wahrscheinlich bei erfolgreichem Gespräch den Anzug gleich zu übernehmen. Aber ich bin sowieso gespannt, wie sich jetzt nach Corona die Kleiderordnung auswirken wird in den Büros. Ich glaube, zum Weggehen, da wird es einen Riesenboom geben und das wird wirklich wie die 20er Jahre vor 100 Jahren sein, dass die Leute schick sich anziehen werden. In den Büros bin ich noch gespannt, weit das casual bleibt oder wie weit da auch so ein Updressing kommt.
Definitiv. Neue Renaissance. Also ich glaube, die neue Renaissance.
Ja, genau. Es war heute wieder sehr spannend. Wir hatten wieder unser allwöchentliches Corona-Update. Natürlich gibt es immer wieder Schließungen, die Department Stores, aber auch wunderschöne Neueröffnungen wie den Cartier Store. Unser Thema der Woche war das virtuelle Bekleiden. Wir sehen das nicht nur Gucci und andere Luxusmarken wie Louis Vuitton auch in diesem Gaming und Virtual Experience am Starten. Mittlerweile sind auch Walmart und Zara dazu gestoßen und das wird sich einfach auch so weiterentwickeln. Es gab Spannendes zum Kundenverhalten, was Wolfgang uns berichtet hat und ich werde auch nochmal den Gen Z Survey auf LinkedIn posten. Die noch keinen Heiratstermin für diesen Sommer haben, können sich den noch bei Selfridges aufmachen. Ich bin ein Fan. und bedanke mich, dass alle dabei waren. Wünsche noch einen schönen Abend und wir freuen uns aufs nächste Mal im Retail News Flash.
Ja, bleibt alle gesund und shoppt schön. Die Wirtschaft braucht es. Ne?